So. Liebe Wendy. Nun wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Und es wäre angemessener, wenn du bei dem, was jetzt passieren wird, hier an meiner Seite wärst. Aber es ist nun mal, wie es ist.
Volltreffer und ich habe kaum was gespürt. Kaum mehr als bei einem Schlag.
Ich finde, Pazifismus mit Waffen ist eine tolle Idee. Es ist praktisch unsere Pflicht, sie mit anderen zu teilen. Du kommst doch, oder? Ja, toll.
Es ist wie ein Zusammenwirken von Körper und Geist.
Was machst du?
Ich kann kaum erwarten, es dir zu zeigen.
Hast du ein Problem?
Du kriegst einen Turban.
Und?
Fabian, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einen Film zu besprechen. Einen kleinen Film im Fokus zu einem Film, den wir beide nicht kannten. Und der Film heißt Dear Wendy. Fabian, hallo.
Hallo Marco. Ein Pferdefilm. Wendy. Yes. Das dachte ja, ich.
Es ist ein Neon-Western, aber es kommen keine Pferde drin vor, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Ist das ein Neo-Western?
Ja, ich habe auch Neon gesagt. Leider sind keine Leuchtstoffröhren mit dabei.
Das hätte komisch gewirkt, aber vielleicht hätte es auch irgendwie ganz gut gepasst. Wir wissen ja, Neon macht alles besser.
Immer.
Wie ist das? Neon, Blut. Sex und Blut, oder?
Neon, Sex und Blut ist Marco-proofed. Nee, ist kein Neo-Western. Es hat durchaus Elemente. Aber zum Genre kommen wir vielleicht auch noch mal. Wie kommt es, dass wir diesen Film besprechen? Der liebe Tim aus unserer Community, ein Hörer von uns, hat einen Wunschfilm geäußert. Und lange haben wir versucht, ihn irgendwie zu gucken und nie war er zum Stream verfügbar. Und dann hat der Tim gesagt, komm, ich schicke euch den mal zu. Und hat uns den zugeschickt. Genau, und nichtsdestotrotz haben wir auch viel zu lange gebraucht, um diesen Film dann zu besprechen.
Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich schüttel den Film gerade in seiner DVD-Hülle, weil er liegt gerade hier. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank. Und nein, wir alle vier haben ihn nicht geguckt. Ich glaube, wenn alle vier ihn hätten gucken sollen, dann hätten wir, glaube ich, noch ein Jahr gewartet. Und deswegen haben Fabian und ich kurzfristig entschieden, komm, dann lass uns beide den besprechen. Ich habe den jetzt auch noch mal neu geguckt, weil es bei mir, wie gesagt, auch schon ein bisschen länger her ist. Aber es war insgesamt mehr oder weniger eine Erstsichtung für uns beide dann sozusagen. Genau. Man muss dazu sagen, irgendwie Thomas Winterberg hat Regie geführt. Wir kennen ihn irgendwie, das Fest, die Jagd, der Rausch. Großer dänischer Regisseur, möchte ich sagen. Auch zuletzt bei den Oscars durchaus präsent gewesen, immer wenn er Filme gemacht hat. Und das Drehbuch, was mir beim allerersten Mal gucken gar nicht aufgefallen ist, sondern jetzt eher noch mal mehr, Lars von Trier. Mhm. Wir kennen ihn alle und schätzen ihn alle. Und ja, hast du irgendwie Erwartungen gehabt, als du dann vielleicht diese Namen gelesen hast, Fabian?
Nicht so wirklich. Also ich habe ja von Thomas Winterberg bisher nur im Endeffekt Der Rausch und Die Jagd gesehen und fand die beide richtig, richtig gut. Also Die Jagd nochmal deutlich, deutlich besser. Hm. Und ich sag dir ganz ehrlich, das Lars von Trier-Ding hatte ich nicht auf dem Schirm. Also ich habe es dann hinterher klar gewusst oder ist dann halt ist es mir aufgefallen. Aber auf dem DVD-Cover ist jetzt sein Name nicht prominent drauf.
Nee.
Also da schreien dann erst Bill Pullman, Jamie Bell, Michael Arandano und dann eben Thomas Winterberg an. Ich guck mal hinten, aber bestimmt. Guck mal, irgendwie ist das cool, sowas in der Hand zu haben, wo man jetzt.
Ja, das stimmt.
Ne, so wie früher, da, was steht denn da jetzt? Thomas, doch, guck mal. Doppelbödig und schwarzhumorig schleicht sich dir Wendy gleich einem überaus listigen Verführer an. Mogelt mit lässiger Hand aus einer freundlichen Coming-of-Age-Story eine bitterböse, vor Zitaten und Augenzwinkern berstende Neo-Western-Action-Satire mit technisch ausgefeilten Shootouts, galaktischen Showdown und einer ätzend scharfen Message hervor. Ein Film so gnadenlos fesselnd, wie er auch zwei cleveren Revolutionären geschuldet ist. Thomas Winterberg, Das Fest und Lars von Trier, Dogville, geben sich die Ehre, lassen Dogma Dogma sein und brennen einen im Look erstaunlich amerikanischen, doch beißend amikritischen Publikumsliebling mit Kultgarantie ins Zelluloid.
Wer hat das geschrieben?
Also, da steht jetzt einfach noch so Fantasy Filmfest dabei.
Ach so.
Also, als Ende des Satzes irgendwie. Vielleicht war das der Präsident
also der damals auf dem Fantasy Filmfest. Lief hier damals auf dem Fantasy Filmfest, ja.
Genau, der Abschlussfilm vom Fantasy Filmfest 2005. Mhm.
Also der Rausschmeißer sozusagen. Wenn man böse sein möchte.
Ist das nicht der Hauptfilm? Sind nicht Eröffnung und der Eröffnungsfilm?
Ja,
der
wahrscheinlich.
Ich meine, wir sind im Jahr 2005. Da war Thomas Winterberg jetzt noch nicht der Name, der er heute ist. Und ein Lars von Trier kann ihn nicht beurteilen, weil du weißt, da mache ich immer einen großen Bogen drumherum, seit ich diese Zusammenfassung gelesen habe. Von Antichrist natürlich. Aber auch ein Lars von Trier. Gut, da weiß ich jetzt nicht. Was sind die großen Lars von Trier-Filme? Ich habe original nichts von ihm gesehen. Also ich sag mal, die großen frühen vor Antichrist.
Na, vor Antichrist. Jetzt muss ich auch noch mal gucken. Man hat auf jeden Fall den Dogville, genau. Dance Night in the Dark. Das ist auch dieser große Dogma-Film, dann meine ich. Breaking the Waves ist auch groß ausgezeichnet worden. Und diese Geistergeschichte, diese Fernseh-Miniserie, für die ist ja auch, also gerade dann in Dänemark relativ populär geworden, diese Hospital der Geister, im Original, glaube ich, oder sowas. Oder, ja.
Okay, also er war schon eher Name. Er war quasi zum Zeitpunkt von Dear Wendy schon eher ein Name dann als Thomas Winterberg, wenn man über den man hätte stolpern können, so ist, oder?
Ja, genau, schon Cäsar gewonnen und so weiter und so fort. Also auch schon große internationale Preise, auch Goldene Palme in Cannes für Dancer in the Dark und sowas. Also das waren schon große Filme, die er da abgeräumt hat. Und auch diese Dogma-Bewegung, die es dann damals gab, halt mit noch mal populärer gemacht hat, als es wahrscheinlich verdient gehabt hätte. Ich weiß nicht, ich bin da nicht, glaube ich, nicht so. Ich finde den Ansatz, den diese Dogma-Filme hatten, finde ich gut, dass man wirklich irgendwie mit den Sachen drehen möchte, die man hat. Ne? Natürliches Licht, keine künstlichen Settings irgendwie, sondern wirklich da dreht, wo man sich gerade bewegt und so weiter und so fort. Auch keine Waffengewalt zum Beispiel, die da irgendwie gezeigt wird und sowas. Also relativ seichte Kost. Also ist ja auch interessant, auch so ein Lars von Trier, dass der ja heute auch so dafür steht, dass er so doll explizit oder so sehr polarisierend einfach ist. Aber das ja teilweise auch einfach ohne irgendwie richtige Gewalt geschafft hat, sondern einfach nur über so diesen Terror, den man im Kopf einfach erzeugen kann. So, ne? Das hat er ja damals dann auch schon mal und er befasst sich halt mit Themen, die halt anecken. Ne? Er selber ist ja auch irgendwie geplagt von Depressionen und auch schon in Alkoholsucht und Tablettensucht gefallen und sowas. Also ist schon ein ganz interessanter Typ, der Lars von Trier. Jetzt ist er ja gerade krank, ist an wie heißt denn das? Parkinson erkrankt und er möchte nämlich diese Geistergeschichte auch fortführen. Also Geister soll auch nochmal weitergeführt werden. Also das ist so ein großes Ding teilweise in Dänemark gewesen, was dann auch nochmal hier rüber geschwappt ist auf jeden Fall. Genau. Aber
ich lese mir das gerade durch, da gibt es ja wirklich ein Manifest.
Ja. Also richtig große Regeln, was man befolgen muss und
ist aber auch so ein bisschen edgy, oder? Also ich meine,
ja.
Der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Das Filmformat muss Academy 35mm sein. Es darf kein Genrefilm sein. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Der Film muss im Hier und Jetzt spielen. Spezialeffekte sind verboten. Keine Waffengewalt oder Morde. Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Ausschließlich Handkameras. Musik kann vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Oder das Drehort ausschließlich Originalschauplätze. Mhm. Keine Requisiten.
Wow. Mhm. Und umso krasser finde ich, dass beide, die ja auch in dieser Dogma-Bewegung so federführend waren, dann diesen Film machen, der gefühlt alles bricht einfach mal. So.
Ja, also wenn man sich so, also ja, zumindest für mich, also ich weiß ja nicht, ob die, ne, ob die nach Wichtigkeit geordnet sind, aber von den Wichtigen werden schon ein paar gebrochen, ja.
Ja.
Ja. Deshalb, also ich war ein unbeschriebenes Blatt, mehr oder weniger, weil ich habe mich nicht von meiner Aversion gegen Blutejakulation ablenken lassen vom Film. Oder nicht beeinflussen lassen. Aber du hast das wahrscheinlich gewusst, dass Lars von Trier den geschrieben hat?
Nee.
War das auch nicht, okay.
Also auch beim ersten Mal gucken wusste ich es auch. Ich meine nicht. Es kann sein, dass Tim mich darauf hingewiesen hat, damals als aber bewusst dann trotzdem nicht wahrgenommen. Für mich so Thomas Vinterberg, ja, guckst dir an, schätzte sehr irgendwie. Also seine neuen Filme, die alten habe ich auch nicht geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe auch, glaube ich, nur Der Rausch und Die Jagd gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber für die beiden Filme schätze ich ihn sehr. Hat mir sehr gut gefallen, beide Filme. Deswegen, war mir gar nicht so bewusst. Jetzt beim neuen Gucken habe ich vorher mal reingeguckt und gesehen, okay, ja, Lars von Trier. Und ich finde, das kann man hier und da vielleicht merken, aber wäre auch interessant zu sehen, wenn Lars von Trier wirklich mal selber gesagt hätte, ich führe jetzt hier Regie. Mal gucken, worauf das dann hinausgelaufen wäre, ob das dann wirklich auch so erzählt worden wäre oder nochmal doch ein bisschen krasser noch vielleicht gewesen wäre. Das hätte mich nochmal interessiert. Aber ja, genau. Ja. Ich finde eine interessante Kombi erstmal, so insgesamt. Kommt, wie gesagt, auch nicht von ungefähr, weil beide ja diese Dogma 95-Geschichten mit vorangebracht haben und beide auch wahrscheinlich ähnliche Themen in ihren Filmen behandeln. Von Trier wahrscheinlich nochmal deutlich provokanter als eben Vinterberg, aber beide ja doch sehr gesellschaftskritisch, teilweise mit Gewalt, mit Ideologien arbeiten und Moral. Genau. Kommen wir zum Cast, Fabian. Ein sehr internationaler Cast, also kein Cast, der rein aus Dänemark irgendwie sich spickt. Wir haben Jamie Bell, der jetzt nach Billy Elliot sozusagen in seiner frühen Schauspielkarriere jetzt einen weiteren Film sozusagen bekleidet. Er spielt Dick, der so ein bisschen der Außenseiter ist, sehr naiver Typ ist und geprägt von seinen eigenen Idealen so in die Welt stapft. Wir haben Mark Webber, er spielt Stevie, Chris Owen, wir kennen ihn alle, es ist der Sherminator aus American Pie. Er spielt den Huey, wir haben Michael Angerano, er spielt den Freddy, Dunzo Gordon, er ist Sebastian und Allison Pill Susan und noch einen, den ich nennen möchte, Bill Pullman, er ist der Sheriff Cruxby. Er vertritt hier so ein bisschen so diese echte Welt in dem Film. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Ja. Fabian, möchtest du mal kurz erzählen mit deinen Worten oder auch nicht, worum es denn da überhaupt geht in diesem Film?
Ja, du hast es ja schon gesagt, Dick ist so ein bisschen so ein eigener Typ, möchte ich mal sagen. SS, so dieser klassische Einzelgänger, der jetzt nicht den größten Freundeskreis hat. Er ist auch so ein bisschen, ja, Weichei vielleicht, kann man sagen. Also ja. Eigentlich ist geplant, dass er mit seinem Vater in der Mine arbeitet unter Tage. Eine Woche lang probiert er es, schafft es aber nicht, aus dem Minenaufzug quasi auszusteigen, weil er zu viel Angst hat oder zu viel Bedenken hat und fährt dann jedes Mal wieder nach oben und wird dann von seiner, wie nennt man das denn, diese Babysitterin wäre jetzt blöd gesagt, weil er ist ja eigentlich schon Teenager.
Nanny ist ja auch falsch. Haushälterin?
Haushälterin, ja.
Haushälterin? Ja.
Genau, also die Haushälterin kümmert sich dann so ein bisschen um ihn und animiert ihn dann auch mal dazu, hey, geh doch jetzt mal da auf den Geburtstag und da will er eigentlich auch gar nicht hin, weil er will eigentlich gar keine Leute kennenlernen. Und er lässt sich dann darauf ein und sagt, naja, jetzt braucht er ja ein Geschenk und geht dann in einen
Spielzeugladen.
Ja, ein Spielzeugladen, der ganz viel komischen Kram und Tant hat und der eben von Susan, die von Alison Pill gespielt wird, also beziehungsweise von ihrer Mutter geführt wird und sie ist dann eben die Verkäuferin, die sagt, hier, kauft doch einfach. Hey, was mögen denn alle Jungs in deinem Alter? Ich glaube, er ist, ich würde so sagen, so 16, 17 rum.
Ich kann das Alter sowieso ganz schwer einschätzen da, ne? Also irgendwann wird ja auch ein Zeitsprung nochmal gemacht, aber so richtig das Alter einschätzen, ganz schwierig. Aber
also Jamie Bell selbst war 19, als der Film rauskam, also so 18 bei den Dreharbeiten wahrscheinlich. Hm. Ich glaube aber schon, dass er jünger sein soll.
Ja, das denke ich auch.
Was wünscht sich so ein 14-, 15-jähriger Junge ja eine Spielzeugpistole? Weiß ich nicht. Ja, die kauft er dann später, merkt er dann, beziehungsweise wird von seinem Kollegen darauf hingewiesen, in dem Supermarkt, in dem er arbeitet, hey, das ist gar keine Spielzeugpistole, das ist eine echte Waffe. Und Dick, der ja eigentlich bekennter Pazifist ist, hat dann auf einmal so ein bisschen einen Narren gefressen an dieser Waffe und hat vielleicht auch so eine parasoziale Beziehung zu dieser Waffe und denkt sich dann, hey, lass uns doch einfach ganz viel Zeit, du und ich, verbringen mit dieser Waffe und mit Waffen generell und lass uns da richtig reinfuchsen in alles, was ums Thema Waffen oder Handfeuerwaffen im Endeffekt, wie man sie zusammenbaut, wie sie funktionieren, die Geschichte von Waffen, der Eintritt von Projektilen, welche Projektile wie geschossen werden und lass uns da richtig krass reingehen, aber wir sind natürlich Pazifisten. Wir sind Pazifisten, ja, lass uns auch ein bisschen schießen mit den Waffen, das ist schon ein cooles Gefühl, aber wir sind Pazifisten. Und ja, da sammeln sich dann mehrere Leute um die beiden noch rum, eben zum einen Susan, alles so ein bisschen Außenseiter, dann der Sherminator, also Huey und sein Bruder Freddy. Und die finden dann alle so zueinander und finden dann alle zu einer Waffe und ja, gründen dann in irgendeiner abgelegenen Lagerhalle auf dem Bergbaugelände, gründen sie dann quasi ihren kleinen Waffenclub und haben dort dann auch ganz merkwürdige Rituale und Regeln und ne, man darf die Waffe des anderen nicht anfassen. Jeder muss einen Namen sich für seine Waffe überlegen und die Waffen haben auch Abstimmungsrechte, also die Waffen werden schon ja personifiziert irgendwo. Daher kommt auch der Name des Films, denn die Waffe von Dick, die nennt er Wendy. Und er schreibt ihr, ja, man kann sich, er schreibt ihr Liebesbriefe. Oder er schreibt ihr einfach Briefe und das dient so als Stimme aus dem Off, die den ganzen Film über begleitet. Also auch der Film wird auch eingeleitet, indem ein Brief dir Wendy vorgelesen wird. Und das ist dann quasi immer so das Narrativ, was uns über den Film begleitet. Und diese Briefe werden auch immer, ja, ich weiß gar nicht, ob, wie man sagen soll, wirklich parasozial. Also die haben auf einmal alle eine Beziehung zu ihrer Waffe und ja, haben wirklich einen Narren an den Waffen gefressen. Und genau, sie schießen dann ab und zu so ein bisschen rum. Und irgendwann kommt dann der Sebastian, das ist der Enkel der Haushälterin oder der zu dem Zeitpunkt dann ehemaligen Haushälterin, wird vom Sheriff zu Dick gebracht, weil der Sheriff denkt, na, Dick ist ein guter Einfluss, denn Sebastian ist quasi auf Bewährung und Dick wird jetzt zu seinem Bewährungshelfer ernannt und soll ihm den rechten Pfad beibringen und ihn weg von den Waffen bringen. Nichts ahnt, dass natürlich hier der große Waffenclub gehandelt ist. Und dann, ja, nimmt das alles so ein bisschen seinen Lauf und entwickelt ein Eigenleben und geht dann am Ende vielleicht in eine Richtung, die der pazifistischen Grundidee am Anfang ein bisschen widerspricht.
Ja, ein wenig. Genau, wir haben später die große Eskalation dann nochmal. Ja, ich muss sagen, ich finde es schwierig irgendwie, den Film, also ich kann den Film super schwer greifen. So, ne? Also, der plätschert so vor sich hin. man hat wenig Punkte, an denen man sich irgendwie länger aufhalten möchte. Also dadurch, dass ganz, ganz viele Genres da auch irgendwie drin rumwabern, ob das jetzt der Neo-Western ist, so Western ist eh nicht unsere Kernkompetenz, Fabian. Da brauchen wir jetzt nicht an irgendwelchen was? Stilistiken aufhalten oder keine Ahnung was. Coming of Age dann wahrscheinlich schon deutlich eher so. Ich finde, der hat schon auch so einen Coming of Age-Vibe, so den ich auch teilweise gefühlt habe, möchte ich sagen. Wenngleich mir dieses ganze Off-Gelaber richtig irgendwann auf den Brenner ging. Also es war einfach viel zu viel über Wendy und Wendy und keine Ahnung was. Aber so diese ganze Connection dort, dass sich da halt die Außenseiter so ein bisschen finden und sich zusammentun und irgendwie eine Idee entwickelt haben, wie sie wachsen können. So, das fand ich ganz, ganz smart, möchte ich sagen. Ich meine, die Waffen geben ihnen ja irgendwie mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwert. Sie fühlen sich wichtig und keine Ahnung was. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, wie das gemacht wurde. Ja.
Ja, man hat zumindest nachvollziehen können, warum der Typ irgendwo ein Außenseiter ist und Einzelgänger ist.
Ja.
Und warum alle dort Einzelgänger und Außenseiter sind. Und ist ja dann auch so dieses, sag ich mal, dieses Breakfast Club-Phänomen, dass die dann halt alle zueinander finden und sich vereinen und dann zusammen sind sie stärker, als wenn sie alle ihren eigenen Weg gehen. Und das, was sie halt in dem Fall zusammenhält, sind Waffen, die wahrscheinlich auch erstmal nur Mittel zum Zweck sind. Wahrscheinlich hätten es auch Matchbox-Autos irgendwie getan, dass die zumindest mal eine Zugehörigkeit haben und Leute, mit denen sie Zeit verbringen können und die vermeintlich die gleichen Vorstellungen und Ideale haben.
Ich meine, dass es jetzt Waffen sind, es kommt ja, glaube ich, auch nicht von ungefähr, ne? Wir haben die große Kritik, die da irgendwie so drüber wabert, ne? So, keine Ahnung, Bush geprägtes Amerika noch damals, irgendwie 9-11 ist ein paar Jahre her, der Irakkrieg war dort, die US-Amerikaner haben sich sowieso, sag ich mal, selbst bewaffnet. Wir haben die Columbine-Geschichte gehabt mit School-Shooting und sowas, alles, was da mehr oder weniger ein paar Jahre vorher war. Und ja, wenn man ehrlich ist, so, ne, jeder Dulli so trägt da eine Waffe so in den USA und keiner merkt, selbst dass irgendwie in einem Spielzeugladen einfach eine Waffe ist und so weiter und so fort. Ne? Also es ist schon, wenn man mal ehrlich ist, schon irgendwie ein Arschtritt so oder ein Mittelfinger zeigt Lars von Trier und auch Thomas Vinterberg halt eben auf die USA so. Finde ich ganz smart, muss ich mal sagen. Also weil das war auch Zeiten, die einfach, glaube ich, richtig kacke waren. Heute auch immer noch sind. Aber hat sich ja auch nichts geändert. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, möchte ich sagen. Und so tief braucht man da, glaube ich, auch nicht reingehen. Genau. Was wir haben, so eine Jugend ohne Perspektive in irgendeinem fiktiven Ort, Easter Slope, wo man ja eigentlich auch nur eine Straße hat, die einmal im Kreis geht und in der Mitte ist irgendwie eine Bushaltestelle oder sowas. Also auch ganz schwer einzuschätzen, dieses Örtchen. Und die Mine haben wir dann. Aber es spielt sich eigentlich nur alles in diesem komischen Dorfzentrum ab. Mhm. Ne? Ja, weiß nicht, fand ich irgendwie ganz smart gelöst, aber ja, egal.
Ja, es hat so gut diese Tristesse irgendwie vom amerikanischen Hinterland irgendwie dargeboten. So, die haben halt nichts, was sie machen können. Und dann nehmen sie halt das Erstbeste, was sie finden, und das sind Waffen. Und auch diese ganze. Ich finde es ja schon irgendwie, also der Film macht das ja schon gut in Form, ne, dieses Dogma, zu sagen, die Waffen sind nicht böse, sondern das, was man mit den Waffen macht, ist böse. Und das ist ja auch oft diese Rhetorik, die halt dann von Waffennarren auch heutzutage in der amerikanischen Politik immer noch benutzt wird. So sind die Weapons don't kill people, people kill people, so. Es ist gar nicht schlimm, wenn man 84 Sturmgewehre zu Hause hat, weil ich bin ja ein guter Typ, macht damit ja nichts. Ja, klar, ja, aber ja. Irgendwann, irgendwann kommt es halt zu diesen parasozialen Beziehungen, die wir haben, ja, dass die Leute sich, also diese Gunnuts, die dann wirklich komplett sich nur über ihre Waffen identifizieren und sich da reinsteigern. Und dann ist halt irgendwann so dieses Ding, irgendwann schießt man halt mal damit und guckt man mal, was damit ist. Und dass das halt ein Riesenproblem ist und dass man sich mit diesem, nicht die Waffen sind schuld, sondern die Menschen sind schuld, viel zu einfach macht und damit diese Allgegenwärtigkeit von Waffen, die man im Supermarkt ganz normal kaufen kann, rechtfertigen will. Also das ist halt, das ist für uns ja Gott sei Dank so weit weg. Also das ist ja,
ja.
Das kann man sich ja gar nicht wirklich vorstellen, wie einfach es ist oder wie selbstverständlich es dort ist, an Waffen zu kommen. Und eben nicht nur an, wie wir in dem Film jetzt haben, so kleine, also die auch genug Schaden anrichten können, so Revolver oder sowas. Sondern nee, da kannst du ja wirklich ein Sturmgewehr kaufen, wenn du sagst, ja, das brauche ich. Ich bin Waffensammler. Ich mag nur die Waffen an sich. Ich bin Sammler oder sowas. Und mir denken, ja gut, ich sammle doch Pokémon-Karten. Genau. Vielleicht ein bisschen irgendwie. Also da wüsste ich wirklich nicht, was ich damit anstellen sollte. Und irgendwann ganz schlimme Papierschnitte, so wenn ich zu den Leuten gehe und hier zwischen den Fingern die Pokémon-Karte durchziehe.
Zack.
Ja.
Ja.
Ja, aber das wird ja schon gut eingefangen, finde ich, von dem Film. Und also ich glaube, das ist ja auch so on the nose, dass man das gar nicht bemerken kann. Also dass man, also ich glaube, jeder, der den Film guckt, dem wird klar, okay, darum geht's und das ist die Message und das will der Film mir sagen. Ob das den Film jetzt aber anhebt oder ob das aus dem Film einen Film macht, wo ich sage, boah, das sollte man sich angucken, das ist die nächste Frage und die würde ich ehrlicherweise mit einem Nein beantworten.
Okay, Fabian. Ich wäre aber da auch bei dir. Ich würde das auch mit einem Nein beantworten. Dadurch, dass der Film, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, so irgendwie so vor sich her plätschert, ohne eine, ja, er hat eine Message, aber er hat in dem Film halt wenig Substanz, an der ich mich irgendwie aufhalten kann und an der ich mir irgendwas nehme. Also ich finde, man hätte irgendwie die Freundschaft ein bisschen, also die Freundschaft leidet durch das Verhältnis mit Wendy, so. Das ist irgendwie viel zu weit weg von meiner Lebensrealität, dass ich so einer Waffe so huldige oder irgendwie so einen Gegenstand irgendwie so deutlich mehr Präsenz schenke als irgendwie richtigen Personen. Und am Ende war mir das auch generell einfach zu wirr und zu weird, so dieses Ganze. Also der Film springt ständig von links nach rechts, der springt in der Zeit. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mich aufhalte, in welcher Epoche bewege ich mich. Also manches wirkt irgendwie wie vor 100 Jahren, manches ist dann doch wieder wie 1990, manches ist dann doch wieder wie 2000, wenn sie da einen Fotoapparat rausholen oder sowas. Ich habe irgendwie nichts, woran ich mich so richtig festhalten kann und wo ich, also ich brauche einen roten Faden und der fehlt mir hier tatsächlich in diesem Film. Wie gesagt, die Message finde ich gut. Ich finde auch die Eskalation zum Ende insgesamt zwar natürlich hervorsehbar, so wie du ja auch schon gesagt hast, ne? Was sind, wenn ich dieses Ideal irgendwie habe, okay, ich bin Pazifist, ich brauche nicht auf Menschen schießen oder sowas, aber Waffen sind halt dafür gebaut, um Gewalt auszuüben und irgendwann muss das halt eskalieren. Und in dem Fall von der Oma ausgehend oder von der Haushälterin ausgehend. Und das kam überraschend, das kam auch zum zweiten Mal überraschend, muss ich sagen, dass sie da auf einmal einfach so eine kleine Pumpgun irgendwie zieht und den Kopf da wegballert. Und auch Yuis Schuss war auch interessant. So. Ja, also die Eskalation, die fand ich ganz nett. So, jetzt nicht wahnsinnig gut gemacht. Das kommt ja auch noch mit dazu. Der Film ist in Teilen auch nicht gut gemacht oder nicht gut gealtert. Weiß ich nicht, worauf man sich da einigen möchte. Ja, ich weiß nicht. Also so richtig Spaß gemacht hat das Ding nicht.
Nee, und das ist auch so was mich stört. Also Filme dürfen und sollen gerne kritisch sein und Dinge ansprechen und Sozialkritik ausüben und sowas. Und ich war bei dem Film so die ganze Zeit zwischen, Ja, ich verstehe schon, warum der Film das macht, aber es holt mich nicht ab. Also ich verstehe, warum die alle ihre komischen Kostüme anziehen. Ich verstehe, warum die irgendwann so ein eigenes Vokabular quasi annehmen und Dinge als andere Dinge bezeichnen. Weil genau, also nicht genau so, aber das ist halt auch wieder diese Persiflage auf diese ganzen Clubs, die es halt dann dort in den USA gibt. Ja. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie na, wie heißt der aktuelle PTA mit DiCaprio und Sean Penn und so?
Ach so, oh.
One Battle After Another. Da ist Sean Penn ja auch in diesem merkwürdigen Club. Und ne, also, dass es diese elitären Clubs dann gibt, die dann auch Waffen verherrlichen, wo dann auch der Ku Klux Klan vielleicht irgendwo eine Anleihe ist, wo sie sich auch sehr merkwürdig anziehen und ihre eigenen Regeln haben und ihre eigenen Vokabulare, wie sie manche Sachen benennen, um es irgendwie so zu, ja, um gewisse Dinge nochmal, ich weiß gar nicht, also ich benenne etwas um, damit es nicht so real klingt, ne? Oder damit sich, also sie sagen ja zum Beispiel, sie tötet, killing, das Wort killing ist verboten, das heißt loving bei denen. Und das ist halt dann, Es war mir dann aber zu much on the nose und es war mir zu sehr der Fokus darauf gelegt und zu wenig Fokus auf, ey, mach doch einen unterhaltsamen Film, mach doch einen Film, den man sich einfach gerne anguckt.
Ja.
Weil du hast auch schon gesagt, er schleicht so vor sich hin, also gerade so diese erste 20 Minuten, 25 Minuten, dachte ich mir so, oh Leute, also was gucke ich mir denn hier gerade an? Also ja, okay, du willst mir diese absolute Tristesse im Leben dieser Teenager zeigen. Die habe ich verstanden, aber ich will die nicht mitleben. Ich fand, dass das Shootout am Ende fand ich eigentlich ganz nett. Es war mir auch schon fast zu viel dann wieder an Spielereien. Von wegen, ja, ich gehe jetzt auf einmal in die Wunde rein und zeige, wie der Einschuss funktioniert. Ich fand es ganz clever, wo sie dann quasi während dem Shootout so die Leichenhalle gezeigt haben. Mhm. Also als sie dann quasi so eindeutig so, ja, okay, das sieht jetzt cool aus, weil man will ja auch die ganze Zeit, ist ja man auch drauf bedacht, dass man nicht versehentlich das auch noch cool aussehen lässt. Weil ich glaube, dann wäre das Problem, dass die ganze Message von deinem Film vielleicht über den Haufen geworfen wird, wenn dann die Schießerei am Ende irgendwie zu cool ist und dass man das dann gleich wieder entzaubert und sagt, ja, nee, die sind tot. Also ja, die schießen hier und opfern sich, aber die sind tot einfach. Und das fand ich dann eigentlich ganz effektiv. Und ich mochte dann auch so das Ende, ja, von mir aus, er hat sich gewünscht, dass er von seiner Wendy den letzten Schuss kriegt und sowas. Und
ja. Aber gut, dann wird die ganze Wohnung ja auch noch mal zerlegt.
Ja, das dachte ich mir dann auch so. Ja, gut. Es war bestimmt nicht die letzte Kugel, die ihn durchbohrt hat. Also, da kamen noch ein, zwei Dinge dazu. Ja, es war einfach too much. Viel zu wenig Nuancen, viel zu wenig Sachen, wo ich sage, die habe ich mir trotzdem gerne angeguckt, auch wenn ich mich durch den Film gequält habe. Da gab es nicht viel, wo ich dann gesagt habe, es ist zwar ein bisschen anstrengend gerade, aber guck mal, das ist doch ganz nett. Es war leider nicht viel Nettes dabei.
Ja, ich finde auch so, wo keine Ahnung. Ich meine, der hat ja auch ein gewisses Level an Humor, so, oder so schwarzhumorig, so wie es ja auch, wie du es vorgelesen hast, so, das sehe ich ja auch, ne, ob das jetzt, keine Ahnung, Huey ist, der dann, ich kann gehen, so, ne, also die ganze Zeit auf Krücken ist und geht und dann wird er auch abgeknallt einfach, oder Susan, die vorher irgendwie keine Brüste hatte und dann auf einmal doch Brüste hatte und so auch einfach mal kurz
fand ich eine so ganz merkwürdige Szene irgendwie.
Ja, war es auch, aber hatte trotzdem irgendwie einen Grad an Humor, so, damit rechnest du halt nicht und dann kommt so ein Quatsch oder, ja, weiß nicht, so manche Sachen waren witzig auch so, ne, also der hat in Teilen, hat er mich irgendwie unterhalten, aber es hat halt nicht auf Dauer leider gar nicht gereicht. Ja, die Schauspieler kann ich auch schwer einschätzen bei dem Film. Also Jamie Bell, von dem halte ich relativ viel auch als Schauspieler. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war eigentlich immer, hat mich immer irgendwie abgeholt. Aber gut, das ist auch kein Film, wo er sich, glaube ich, groß zeigen muss oder so als Schauspieler. Ja, ich weiß nicht. Ich find den Film in Ordnung, aber nicht mehr tatsächlich. Ne? Tim, es tut mir leid, falls du mehr in dem Film siehst als wir. Ja.
Aber ihr seht, wir lassen uns nicht kaufen.
Nein,
unsere Meinung, ne? Wir sind. Nein, also ich, wie gesagt, ich verstehe ja, also die Message des Films, die ist ja unbestreitbar. Und ich glaube, der können wir uns auch hundertprozentig anschließen. Aber so einfach die Umsetzung. Ich kann mir auch vorstellen, das habe ich mir ein paar Mal gedacht während des Films, vielleicht ist das ein Film, den man jung gesehen haben muss.
Ja.
Ich glaube, dann kann der einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Weil ich habe mir ein paar Mal so gedacht, es gibt so Filme, ich könnte jetzt keinen benennen, aber der Look von dem Film hat mich ganz oft an Filme erinnert, die ich halt so mit 12, 13 geguckt habe. Und wo ich damals bestimmt gesagt hätte, boah, der ist schon cool. Und ich glaube, wenn man den so erlebt hat, dann ist das vielleicht nochmal, hat er vielleicht eine ganz andere Wirkung oder kann der ein ganz anderes Potenzial erreichen, dann ist dieses Coming of Age vielleicht auch viel relevanter für einen und
das
sehe ich dann schon irgendwo.
Sehr gut möglich, ja. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch keinen Film, wo ich sage, na, so ein, ja, nee, ich habe eigentlich auch keinen. Alles gut. Ich hab mir jetzt in dem Zuge, ich habe mir den Film ja auch nochmal selber gekauft, weil ich ihn ja nochmal gucken wollte und habe mir jetzt nochmal City of God gekauft. Das ist ja auch so ein Film aus der Jugend, den ich schon lange nicht mehr geguckt habe, den ich mir jetzt aber auch irgendwann dann nochmal wieder angucken möchte. Aber ich glaube, der war schon damals auf ein 10 von 10 Niveau und wird es wahrscheinlich nicht großartig verloren haben. Ja. Bei dem wäre ich jetzt auch, ich habe gesehen, du hast den 2,5 von 5 Sternen gegeben, Fabi. Da wäre ich auch. Ein durchschnittlicher Film. So. Und kommt auch nicht von ungefähr, dass ich ihn wahrscheinlich, keine Ahnung, vor einem Jahr gesehen habe und nur noch wenig wusste, leider, davon.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel eng bleibt. Außer irgendwann so, ach stimmt, ja, das war der Thomas Winterberg-Film, den ich am schlechtesten fand. Von den drei, die ich gesehen habe, muss man jetzt aber auch dazu sagen. Also ist nicht so.
Aber vielleicht muss man das Fest angucken.
Das Fest.
Der ist
bestimmt nicht so fröhlich, wie er sich anhört.
So ein Dogma-Film auch noch mal ist, da könnte man vielleicht auch noch mal sich was draus ziehen.
Ist übrigens bald wieder hier in Karlsruhe.
Das Fest. Also
das Fest.
Ja.
Fun Fact.
Wer tritt auf? Ist das schon bekannt?
Boah, ich glaube, es ist ziemlich erbärmlich.
Warte mal. Weil du sagst es, sonst ist es immer großes Kino teilweise.
Nee, gewesen. Das ist seit Jahren schon nicht mehr. Also irgendwie wird es immer littriger. Also, dass da die letzten 3 Jahre kein Roy Bianco hingeschafft hat, die bei jedem Festival spielen gefühlt.
Ja.
Guck mal. Ja, okay, Zartmann. Klar, das ist dann halt immer so, oh ja, der war letztes Jahr richtig erfolgreich mit seinem einen Lied. Lass den doch aufs Fest kommen.
Ja.
Und dann spielt er Tau mich auf 46 Mal oder so, weil der Song 1,5 Minuten geht. Nico Santos.
Nee.
Es ist halt so, ne, du willst halt jeden abholen, dann holst du Nico Santos. Die Beatsteaks. Ich weiß, manche Leute finden die ganz cool.
Ich kenne die
nichts
super.
Von denen.
Ich finde die super.
Und danach
Larry. Zwei Konzerten von denen fand ich mega.
Echt?
Aber die reißen halt echt ab.
Also, ja, dann wär's. Guck mal, Festfreitag. Erst Beatsteaks und dann Larry Luke.
Achso, das ist die Jane, ne?
Genau, Larissa Ries.
Ja,
die,
genau.
Die war vor 2, 3 Jahren schon mal. Fand ich ganz cool, das DJ-Set dann von ihr. Samstags Zartmann. Und sonntags Leonie. Also die hat doch keinen Nachnamen, die ist nur Leonie. Und dann Max Herre.
Das ist der von Freundeskreis.
Ah ja. Ja, yeah, also der Name sagt mir auch was, aber das ist halt so, das ist jetzt so der Cast von Sing Mein Song, der komplett da ist, irgendwie so gefühlt.
Ja, Max Herre war da, glaube ich, auch schon. Ja, das kann durchaus hinkommen. Und,
ja, und
so ein Zartmann
in der Perspektive.
Ja, doch. Das
ich stimmt. weiß nicht, ob Zartmann genug Lieder hat für Sing Mein Song. Keine Ahnung. So spielt dann jeder Tau mich auf? Und, ja.
Aber hey, Sarah Connor erstmal Tau mich auf singt.
Dann kommen die Tränen. ja, interpretieren ja, das dann ja alles komplett neu und
die tauchen. Johannes Oerding und Max Giesinger. Und
Echo noch. Echo war auch mal Echo bei Sing My Song. Und Sammy war mal bei Sing My Song von den Broilern.
Oh. Ach so. Ach so, ich habe gerade Sammy Deluxe gedacht.
Ach so, nee, kann auch sein, dass der schon dort war.
Nö, weiß ich nicht. Musik bei Dear Wendy übrigens war auch da. Irgendwelche Brit-Pop.
Ach stimmt, auch das ist ja dann gegen das Dogma gedöns. Ja. Weil die wurde ja, ja offensichtlich hinterher eingespielt. Ja, wie, siehst du, ich kann mich nicht mehr an den Song erinnern. Und das ist ein guter Song. Und da kam dreimal oder sowas. Wie heißt denn der? Ich habe den Original schon nicht mehr im Kopf. Aber der sind bekannter.
Ja, das ist spannend.
Wie findet man das raus? Music. Der Film ist composed by the theme song for the Japanese version Gogo no Taikatsu. Hä? Der Satz macht überhaupt keinen Sinn hier auf Wikipedia. The film is composed by the theme song for the Japanese version is Gogo no Taikatsu by Remio Roman. Hä? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ein japanischer Song gespielt hätte und der Satz macht auch, der Satzbau ist falsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, Dear Wendy Song. Das ist doch so ein...
Ach so, sie haben es doch gesagt sogar, sie Zombies, The Zombies haben sie doch, oder The Cranberries oder sowas? Nee, wie heißen die Band denn?
Es gibt die Cranberries, von denen ist das Lied Zombie, aber das...
Ach so, ja. Aber irgendwas haben sie doch gesagt, dass sie da so viel von dem hören.
She's Not There von den Zombies? Rose for Emily von den Zombies? Time of the Season von den Zombies? Ah ja, Time of the Season, das kennt man. It's
the Ach so, also The Zombies war es, ja? Okay.
Ja. Guck mal, da kommen ganz viele Zombies. Aber nee, also das habe ich gemeint, Time of the Season. Das kennt man. Mhm. Und das kommt irgendwie dreimal im Film vor. Ja. Haben wir das auch noch geklärt?
Haben wir das geklärt? Musik hat gemacht Benjamin Walfisch. Walfisch wird er geschrieben.
Hat er was mit Timmy zu tun?
Weiß oder ich nicht.
Gibt es nicht mittlerweile neun?
Gibt es neun Wahl?
Ist er nicht schon wieder einer hängen geblieben?
Ei.
Neuer Wal. Nächster Wal in der Ostsee. Ist das der neue Timmy?
Oh nein.
Buckelwal Hartwien, kurz vor Deutschland in Null. Ach Gott, nee, komm.
Können wir nicht direkt nach Dänemark einfach wieder rüberbringen?
Wir machen den Tab wieder zu, ich will es gar nicht wissen.
Ja, aber Benjamin Walfisch auf jeden Fall, sein erster Film war Dear Wendy und ab da an ging es gut bergauf mit ihm. Er hat große Filme gemacht. Mortal Kombat. Nee, aber Blade Runner 2049, Dunkirk war er mit bei und so. Also schon abgeliefert. Auf jeden Fall. Ja.
Der Cast ist grundsätzlich, also der ist so ein bisschen. Ich habe von vielen nicht mehr viel gehört.
Nee.
Also ja, Jamie Bell, ja. Halt, ne? Ja, gut, klar, aber der war ja auch schon zu dem Zeitpunkt etabliert, würde ich es einfach mal behaupten. Aber ansonsten. Ziemlich mau geblieben.
Ja. Ja, auch Alison Pill. Ich meine, die hat, wir hatten es im Vorgespräch, man kennt sie halt eben aus Scott Pilgrim. Mhm. Aber dann, ich guck gerade, in dieser Star Trek-Serie Picard scheint sie mitgespielt zu haben. Das ist, war nicht so, ist nicht meins. Devs hat sie mitgespielt, weiß ich gar nicht. Habe ich gesehen, aber ja, aber doll ist es trotzdem nicht. Dann so Gordon. Der hat viele Filme gemacht, die man nicht bei YouTube anklicken kann. Also.
Der hat viele Filme gemacht, die man nicht bei YouTube anklicken kann.
Das verstehe ich. Ja. Also da ist kein Link hinterlegt.
Ah, okay.
Also das sind dann wahrscheinlich Filme, die es nicht wert sind, einen Wikipedia-Eintrag zu auf Wikipedia, Entschuldigung.
Jetzt,
okay. Die keinen Wikipedia-Eintrag nach sich ziehen konnten. Ja. Naja. Ja, gut. Dear Wendy, Tim, vielen Dank für die Zusendung. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
Jo.
Ja.
Danke, danke fürs Zuschicken.
Danke fürs Zuschicken und ich hoffe, du bist nicht ganz so enttäuscht von der Besprechung. Und vielleicht gibt es ja noch Menschen, die diesen Film jetzt vielleicht doch mal gucken wollen oder geguckt haben. Lasst es uns auch gerne wissen. Mich würde das auch so interessieren, was Fabian gesagt hat. Vielleicht ist das ja ein Film, den man mal in frühen Jugendzeitalter geguckt hat und deswegen irgendwie nostalgisch damit so ein bisschen verbunden ist. Wir konnten es nicht aufbauen. Wir haben es auch nicht gefühlt. Ich bin trotzdem dankbar, diesen Film jetzt geguckt zu haben, ein zweites Mal. Und ja, Fabian, vielen Dank, dass du den Film mit mir besprochen hast. Und wir könnten den Film ja auch einfach weiterschicken nochmal an Nenad und Kit, dass die den auch nochmal besprechen.
Ja, die können das dann 2029 oder so und dann.
Genau.
Ist das einfach nochmal
machen. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Klingt nach einem guten Plan. Ja, machen wir so. Und dann hat Tim gleich zweimal was davon sozusagen. Sehr schön. Gut, liebe Leute, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Fabian, hau rein. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Sebastian, fass nie die Waffe eines anderen Dandys an.
Ja, Sir.
Nur ein Wort von dir und er kommt wieder in den Knast.
Was willst du eigentlich hier? Respektiere diese Leute oder du kannst kein Dandy werden.
Haben wir einen ganz schönen Schlamassel.
Eine türkische Waffe. Ich werde das tun, was jeder anständige Amerikaner tun würde.
Schmeiß diese blöde Kanone hin!
Auf ewig dein. Dick Dandelion.
Wendy.